Die rote Beete ist das Gemüse des Jahres 2023-24 und ausgelobt und ausgewählt wurde das vom Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt. Und ich habe jetzt Claudia Weigel am Telefon. Hallo.
Hallo.
Ich habe schon gesagt, es geht um den Erhalt von Nutzpflanzen. Das, denke ich mal, ist auch der Hintergrund, sich so Gemüsesorten näher anzuschauen. Ist das so? Beziehungsweise was will denn dieser Verein eigentlich?
Die Vielfalt verschwindet aus unseren Gärten und aus unseren Küchen immer mehr. Im Supermarkt gibt es nur irgendwelche Einheitssorten zu kaufen, weil dort für die Supermarktproduktion die maschinelle Erntemöglichkeit und die lange Lagerfähigkeit da im Vordergrund stehen. Oder in den Bau- und Gartenmärkten, da gibt es nur noch Hybridsorten. Das heißt, man kann das Saatgut nicht mehr selber gewinnen, weil die Sorten steril sind oder eben anders aufspalten. Und das ist eigentlich unsere Intention. Wir wollen alte Sorten erhalten, weil die sind nämlich auch manchmal robuster und widerstandsfähiger und so diese vom Aussterben halt auch bewahren.
Nun könnte man ja sagen, so diese industrielle Herstellung von Gemüse, die ist effizient, die ist schnell, die bringt uns halt das alles, was wir im Supermarkt so finden. Sie haben jetzt schon gesagt, warum es vielleicht aber witzig ist, nicht witzig, sondern wichtig ist, sich auch den alten oder anderen Sorten zu widmen. Warum genau ist das denn wichtig?
Die alten Sorten sind oftmals robuster und widerstandsfähiger. Gerade die letzten beiden Sommer haben uns ja gezeigt, also die unterschiedlicher nicht hätten sein können, die haben uns ja gezeigt, dass wir Gemüse auch brauchen, was mit solchen veränderten Bedingungen klarkommt. Und wenn wir jetzt dann alte Sorten vom Aussterben retten, heißt das ja auch, dass wir vielleicht so alte Schätze wieder ausgraben, so Lokalsorten, die mit den gegebenen Bedingungen klarkommen in dem jeweiligen Gebiet. Also ganz klar, im Küstengebiet gedeihen andere Sorten als im Alpenvorland oder in die Mittelgebirge gibt es halt dann in den Gärten spezielle Züchtungen, die auf kurze Sommer gezüchtet sind oder die damit zurechtkommen. Oder im Weinbauklima, da selektiert oder züchtet man eben auf trockenheitstolerante Gemüse und deswegen ist es wichtig, der Erhalt alter Sorten.
Über was für Zeiträume reden wir denn da? Also ich glaube, Ihren Verein gibt es seit 1986, wenn ich es richtig gelesen habe. Seit wann ist denn da ein Bewusstsein überhaupt da, dass man sich da irgendwie gestärkt drauf konzentrieren muss?
Umgedreht wird ein Schuh draus. Durch dieses Bewusstsein von immer mehr Menschen hat man eben erkannt, dass man das irgendwo in eine Form bringen muss und dann eben den Verein deswegen gegründet. Mhm. Und das gibt es ja auch nicht nur in Deutschland, sondern in Österreich ist es Arche Noah, in der Schweiz ist es Pro Spezie Rara. Das sind halt alles eben so Vereine, wo im Prinzip sich Gärtner zusammenschließen, die entweder noch so ein paar alte Schätzchen haben, die sie gern vermehren wollen, oder mit den Nachbarn, mit älteren Menschen sprechen und sagen, Mensch, habt ihr noch alte Sorten, die hier bei uns in der Region gut gedeihen? Und das dann eben anbauen. Im Prinzip die Erhaltung von alten Sorten durch Aufessen, indem man praktisch die anbaut, genießt, aber eben auch das Saatgut weiter vermehrt. Mhm.
Nun stellt sich mir so die Frage, wo wollen wir oder wo müssten wir eigentlich hin? Also die Massenproduktion, wir hatten es eben schon davon gehabt, die geht andere Wege. Dann gibt es so, weiß ich nicht, ich vielleicht mit meinem kleinen Garten, die da dann in dem Fall vielleicht 10 rote Beeten sich da sät oder so. Es gibt Bioanbaustrukturen. Was wäre denn so das Ideal, wenn man sagt, okay, wir wollen irgendwie die Vielfalt erhalten, die es noch gibt oder vielleicht auch wieder neu herstellen? Wäre das Ziel quasi, dass wieder die komplette Gemüseproduktion dahingehend oder braucht es einfach nur so einen Ausgleich neben der Massenproduktion?
Einen gesunden Mischmasch. Genau, ein Ausgleich und einen gesunden Mischmasch. Und jeder Gärtner, jeder, der zu Hause nur ein bisschen Fleckchen Erde hat, der kann dazu beitragen. Und es gibt ja wirklich so viele tolle Gemüse, die wir einfach nur auf der Terrasse in einem Kübel anbauen kann oder sogar im Balkonkasten anbauen kann. Natürlich auch der Biobauer vielleicht feldmäßig diese Sachen anbaut oder anbauen wird. Das ist halt ein gesunder Mischmasch von diesen ganzen Faktoren. Und das ist ja das Schöne, dass nicht nur der Gärtner an sich das macht, sondern vielleicht auch der Biobauer umdenkt.
Wir hatten es gerade schon, oder Sie haben gesagt, ich kann auch auf dem Balkon oder irgendwo, wo ich ein kleines Stück Erde habe, selber was dazu tun. Wenn ich sage, okay, nach diesem Gespräch vielleicht rote Beete, ich will sie sofort anbauen, dann ist es ja rote Beete, nicht rote Beete oder was auch immer für ein Gemüse. Wie komme ich denn an Samen, die irgendwie es sich lohnt, quasi weiter wachsen zu lassen?
Wir von unserem Verein, wir haben eine Saatgutliste und dort tragen sich alle ein, die halt in den letzten Jahren Saatgut von der roten Beete oder eben auch von anderen Gemüsen vermehrt haben, und die geben das dann zu einem Unkostenbeitrag ab. Und da kann man sich eben aus dieser Saatgutliste, sucht man sich das Saatgut raus. Oftmals stehen auch ein paar tolle Tipps oder Tricks oder die so ganze Sachen halt mit drin, was man damit eben machen kann und wo man sie am besten anbaut. Und dann kann man sich mit dem Gärtner in Verbindung setzen und bekommt dann eben gegen einen kleinen Unkostenbeitrag von ein paar Euro das Saatgut zugeschickt. Und dann kann es losgehen.
Die rote Beete ist nun also das diesjährige oder für die nächsten 2 Jahre das Gemüse des Jahres. Wie wählt denn der Verein überhaupt aus, wer dann jeweils so genau unter die Lupe genommen wird?
Das wird entweder im Vorstand entschieden oder auf der Mitgliederversammlung werden da verschiedene Gemüse zur Diskussion gesetzt. Und wir haben immer so einen Zyklus, wo man mal Fruchtgemüse betrachtet. Jetzt ist es halt ein Wurzelgemüse und das nächste Gemüse des Jahres wird halt ein Blattgemüse sein, also wo die Blattnutzung im Vordergrund steht. Und da guckt man immer, was besonders schützenswert ist oder wo ein Fokus drauf liegt. Und jetzt zum Beispiel überlegt man, welches Gemüse vielleicht ideal ist für trockenere Sommer. Und so sind eben dann die Überlegungen, und das wird dann innerhalb vom Vorstand oder auf einer Mitgliederversammlung wird es dann entschieden von den Mitgliedern.
Ich habe mir mal die Liste angeguckt der bisherigen Gemüses des Jahres. Los ist das Jahr gegangen 1998. Witzigerweise mit der Puffbohne, was uns hier in Erfurt sehr erfreut, weil hier werden tatsächlich Menschen, die hier geboren werden, auch als Puffbohnen bezeichnet, weil hier mal ein großes Anbaugebiet tatsächlich war und ja jetzt Puffbohnen sehr selten noch zu finden sind. Auch die rote Beete ist jetzt, glaube ich, nicht so das Massengemüse, aber es waren auch schon mal Kartoffeln und Tomate, Kohl, Salat dabei. Das sind ja jetzt eher nicht so seltene Gemüse, oder? Wonach wird da geguckt? Geht es dann eher nochmal um spezifischere Sorten oder ja, so ganz seltene Gemüse oder unbeliebte Gemüse scheint es ja nicht nur zu sein?
Nee, das nicht, aber es geht wirklich um spezielle Sorten. Mhm. Und gerade bei Tomaten eben auch diesen Einheitsbrei aus den Supermärkten, da ein bisschen Paroli zu bieten und mit Sorten einherzukommen, die vielleicht nicht nur rot und rund sind. Und bei der Beete ist es auch so, die meisten kennen die rote Beete als ja rote, runde Kugel und werden überrascht sein, was es da alles für Sorten und was es da für eine Vielfalt eben auch gibt.
Wie beliebt ist denn die rote Beete? Also ich persönlich bin auf jeden Fall rote Beete-Fan. Ich habe die auch schon angebaut, was hervorragend funktioniert hat. Aber ich kenne auch Leute, die machen da einen großen Bogen drum, jetzt einfach so vom Essen her. Und ich hatte vorhin ein Gespräch mit einem Kollegen, der meinte, naja, früher, zu DDR-Zeiten, der kann sich gar nicht erinnern, dass es rote Beete als rohes Gemüse gab. Wenn, dann war das irgendwie schon eingemacht oder irgendwie so. Was würden Sie denn sagen, wie doll wird die rote Beete gemocht oder ist das eher noch so ein vergessenes Gemüse?
Ja, da muss ich jetzt wirklich richtig schmunzeln, denn Ihr Kollege, der hat da vollkommen recht und man darf auch durchaus den Begriff totgekocht verwenden. Das ist es nämlich das Problem. Die rote Beete fristete immer ihr Dasein in so einem Glas totgekocht und hatte dann natürlich, zugegebenermaßen auch bei mir, hatte dann natürlich ein ganz schlechtes Image. Schmeckt erdig, ist bäh, nichts davon. Und genau das war auch mit der Grund, das jetzt als Gemüse des Jahres auszuloben. Wir wollen, dass die Leute entdecken, was es da alles für Sorten gibt und dass man eben die rote Beete nicht nur gekocht oder eingekocht genießen kann und muss, sondern dass es auch ganz andere Zubereitungsarten gibt. Und dass die Beete, dass es Sorten gibt, die durchaus auch als Rohkost total gut schmecken. Und da wollen wir eben ein bisschen ja, Überzeugungsarbeit leisten.
Sie haben schon gesagt, Sie selber waren auch nicht immer Fan von der roten Bete. Hat sich das jetzt über die Zeit, mit der Sie sich beschäftigt haben, mit dem Gemüse verändert? Und wie mögen Sie sie am liebsten?
Also definitiv hat sich das verändert, weil auch mir diese ganze Sortenvielfalt gar nicht klar war. Und wenn man dann sieht oder im Beet dann selber Beete anbaut, die rot-weiß geringelt ist oder eine gelbe Beete, die schon optisch ganz was anderes hermacht, dann gerät man immer mehr oder wird man immer mehr zum Fan. Und also ich persönlich mag sie nach wie vor gekocht nicht so. Ich liebe es halt als Rohkost, geraspelt in den Salat mit rein oder einfach nur aufgeschnitten. Und dann ist sie richtig schön knackig und frisch.
Das eine, warum Sie sich mit so alten oder halt robusten Sorten beschäftigen, ist die Robustheit, das haben Sie schon gesagt. Natürlich geht es wahrscheinlich auch um gesundheitliche Aspekte oder so. Was kann denn die rote Bete oder bringt die mir auch was im Beet? So, ich habe gedacht, keine Ahnung, manchmal beeinflussen sich ja auch Pflanzen, die nebeneinander stehen. So. Also was ist noch toll an der roten Bete, außer dem, was Sie schon gesagt haben?
Toll ist bei der roten Bete, dass man zum Beispiel auch die Blätter nutzen kann. Das ist ja jetzt auch wieder in aller Munde, dieses from root to leaf oder eben vom Blatt bis zur Wurzel. Und die rote Bete ist ja verwandt mit Mangold. Und beim Mangold, den hat man ja im Prinzip gezüchtet auf die Blattnutzung. Aber man kann auch von der rote Bete die Blätter nutzen, die, wenn es noch ganz, ganz junge Blätter sind, dann kann man sie gerne roh im Salat nutzen. Oder ältere Blätter, die kann man dann eben auch dünsten. Und das ist auch noch ein Vorteil der roten Beete, dass man halt ja so eine Mehrnutzung dann auch hat.
Kann die eigentlich überall angebaut werden oder braucht die irgendwie spezielle Böden oder Klima oder so?
Da ist die rote Beete total unkompliziert. Die mag schon ganz gerne an lockeren Boden, also richtig lehmigen, festen Boden mag sie jetzt eher nicht. Logisch, weil die Wurzel muss ja sich schön in die Erde bohren und graben können. Und da braucht sie natürlich einen lockeren Boden. Aber sonst ist die total anspruchslos. Die gedeiht im Halbschatten, die gedeiht in der Sonne, die geht ins normale Beet oder kann auch in einem Hochbeet gemacht werden. Also da ist sie wirklich total unkompliziert.
Was sie will und was sie braucht, das haben Sie auch selber gefragt. Ich war ganz entzückt, als ich auf Ihrer Homepage gesehen habe, dass es ein Interview mit der roten Bete gibt. Wenn die rote Bete uns jetzt hier zugehört hat, was würde sie denn jetzt noch sagen, was unbedingt noch an die Öffentlichkeit muss?
Also wenn die rote Bete zugehört hätte, wäre sie sehr stolz auf uns, dass wir sie mal wieder in ein besseres Licht gerückt hätten. Ja, sie hat teilweise so ein bisschen ein dievenhaftes Verhalten, weil sie ja natürlich schon sehr lange, über 8000 Jahre als Nahrungspflanze bekannt ist. Und da ist sie dann schon ein bisschen eingebildet daraus. Sie mag es auch überhaupt nicht, wenn man sie als Bete mit 2e tituliert. Das hat sie gar nicht gerne. Aber ansonsten, was sie auch immer betont, was man mal ausprobieren soll, die eignet sich auch hervorragend als Lebensmittelfarbe. Und wer einmal rote Beete ohne Handschuhe geschält hat, weiß warum. Weil diese Farbe tiefrot und sehr dauerhaft ist. Und aufs nahe Osterfest bekommen, mal versuchen, mit dem rote Beete-Saft mal Ostereier zu färben, schaut echt top aus.
Und sich nicht erschrecken nach dem ersten Verzehr, dass dann auch gewisse Körperausscheidungen auch tatsächlich die Farbe annehmen können.
Ja, also in Maßen.
Je nachdem vielleicht, wie viel gegessen wurde. Vielleicht wird diesen Sommer viel mehr rote Beete angebaut und gegessen, nachdem jetzt hier sehr viele Menschen dieses Interview gehört haben. Ich weiß es nicht, ich hoffe es. Aber ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Weigel, vom Verein zur Erhaltung der Pflanzenvielfalt, der die rote Beete ausgewählt hat, zum Gemüse des Jahres. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne.